Also zum Wesen des Menschen gehört sein Gewissen, das in ihm auftritt wie ein objektiver, das heißt vor ihm stehender, von ihm zu unterscheidender Zeuge. Das Gewissen ist einer der stärksten Zeugen für den göttlichen Ursprung des Menschen. Ein starker Hinweis davon, darauf, dass der Mensch von Gott kommt. Das Gewissen ist etwas, das beim Wiedergeborenen erneuert wird. Denn Paulus spricht in Epheser 4, Vers 24, dass der Mensch erneuert wird auf dem Gebiet der Gerechtigkeit. Das heißt, sein Gerechtigkeitsempfinden muss immer wieder erneuert werden. Das Gewissen ist also etwas Werdendes, relativ. Ja? Epheser 4, Vers 24. Es geht beim Gewissen um zweierlei. Zunächst einmal, ich werde noch andere Aspekte nennen, aber grundsätzlich könnte ich schon einmal diese Dinge nennen. Es gibt, das Gewissen weiß zweierlei. Es gibt gutes und böses Handeln. Das Gewissen weiß um gutes und böses Handeln. Und zweitens weiß es um Vergeltung. Das Gewissen weiß um Vergeltung. Zum Beispiel Kain, ganz intuitiv weiß er, dass er erschlagen werden könnte, ja? Dass eine Vergeltung da kommen könnte. Ähnlich wie beim mosaischen Gesetz. Das mosaische Gesetz informiert, was ist richtig und das Gegenteil ist falsch. Du sollst nicht dies tun, das ist falsch und dies ist das Richtige. Aber da hört das Gesetz nicht auf. Dann sagt Gott ferner, wenn hier nicht eingehalten wird, dann gibt es Vergeltung. Was Gott Israel mündlich sagt, das weiß das Gewissen intuitiv irgendwie. Es gibt böses Handeln, es gibt gutes Handeln und es gibt Vergeltung für böses Handeln. Das Gewissen, ja.
Hängt es dann auch mit dem zusammen, was du mir da eben sagst, dass praktisch beim Gewissen auch so ist, dass es durch Sünde und sowas eben da zu Unterschieden kommt. Also zum Beispiel da, wo das Gewissen eines anderen dann zu meinen Handelsstellungen sagt, ja, weißt du denn jetzt nicht oder ja, siehst du denn nicht oder so. Das heißt, dass es also Menschen, die dieses Gutes und Böse im Sinne Gottes mehr in ihrem Gewissen noch drin haben und Leute, die es nicht haben.
Naja. Zunächst einmal halten wir nur fest, nicht inwiefern, sondern die Tatsache überhaupt, dass das Gewissen weiß, dies ist böse und das ist gut. Ja? Oder dass es Gutes und Böses gibt, so einmal. Nur schlechthin. Selbst im schlimmsten Verbrechergefängnis gibt es Unterschiede. Ja? Die wissen um Richtigkeiten und um Nichtrichtigkeiten. Nur sind sie nicht einig in den einzelnen Stellen. Das Gewissen ist ein Bewusstsein. Das Gewissen ist ein Bewusstsein. Es ist sich eines Willens bewusst. Eines Willens, dem der Träger des Gewissens unterstellt ist. Der Träger des Gewissens ist der Mensch. Er trägt ein Gewissen in sich. Und dieses Gewissen ist ein Bewusstsein, dass es einen Willen gibt, dem er sich zu unterstellen hat. Das Gewissen ist ein Bewusstsein eines Willens, dem man sich unterstellen muss. Der Träger, der Mensch, der Träger des Gewissens, findet diesen Willen bindend oder empfindet ihn als bindend. Nicht nur für ihn selbst, sondern für alle Menschen. Der Mensch sagt, man macht das nicht. Und eigentlich ist es so, weil alle Menschen es nicht dürfen, deshalb darf ich es nicht, weil ich zu allen gehöre. Das Gewissen empfindet man als allgemeingültig. Deshalb projiziert man, was man selbst als falsch findet, tendiert man sofort auf andere zu übertragen. Man empfindet, alle müssten gleich denken in Bezug auf das Gewissen. Es ist ein Mannwissen mit klein m und einem n. Der Träger des Gewissens empfindet diesen Willen bindend, nicht nur für ihn selbst, sondern auch für alle anderen Menschen. Eigentlich, weil er für alle Menschen bindend ist. Das Gewissen ist im gesunden Fall der Wille Gottes. Im gesunden Fall ist das Gewissen der Wille Gottes für den Willen des Menschen. Das Gewissen ist im gesunden Falle der Wille Gottes für den Menschen. Das Gewissen ist also willeorientiert. Aber nicht nur. Es ist auch verstandorientiert. Denn es geht ja um ein Wissen. Das Gewissen ist ein Wissen. Der Verstand ist gleichsam die Tür des Gewissens. Das heißt, durch den Verstand empfängt das Gewissen Informationen über was gut und böse ist. Durch den Verstand erfährt das Gewissen Direktive. Es wird also da genährt, informiert, gespeichert, geprägt. Durch diese Tür geht es allerdings in zwei Richtungen. Das heißt, der Mensch empfängt Informationen, die sein Gewissen prägen, und das Gewissen informiert selbst. Je nachdem das Gewissen gespeichert wurde, spuckt es aus. Ja? Gibt es Printouts. Ja? Das heißt, das Gewissen meldet in zwei Richtungen. Es sei denn, akustische oder Verständnisfragen da sind, könnten wir vielleicht durchhalten, denn ich werde eine ganze Menge sagen. Und vielleicht sind dann schon Fragen beantwortet. Aber notieren Sie Ihre Fragen. Und wenn an einigen Stellen dann nicht Klarheiten sind, können wir dann wieder besprechen. Das Gewissen hat eine Informationstür im Verstand und es wird gespeichert, aber es informiert auch. Denn Eido, Gewissen heißt Synaedesis und Eido, das griechische Wort, heißt Wissen. Es heißt nicht nur wahrnehmen, sondern wirklich auch wissen. Und weil das Gewissen von vornherein gespeichert ist, informiert es auch. Das Gewissen ist sodann auch gefühlsorientiert. Das heißt, es hat mit dem Gefühl, mit den Emotionen zu tun. Es ist emotionsorientiert. An dieser Stelle sind die Nerven des Gewissens oder auch die Muskeln. Hier wird die Information empfunden. Die Sprache wird gleichsam gehört. Es pocht in einem. Man bekommt eine Einladung, Böses zu tun, und jetzt meldet sich das Gewissen und man empfindet. Ja? Man merkt, man sollte nicht, wenn es sensibel ist. Hier wird die Gewissensfrage existenziell. Und zwar geht es um Leben oder Tod. Man weiß, wenn ich das tue, ja, dann ist etwas Negatives da und ich weiß sofort um die Folgen. Es geht eigentlich um Leben oder Tod, wenigstens nach den Augen der Heiligen Schrift. Um Sein oder Nichtsein. Und Menschen, die ein schlechtes Gewissen haben, genießen nicht das Leben. Sie sind sterbende Menschen. Der Tod herrscht da in ihrem Leben. Hier wird, an dieser Stelle der Empfindungen, wird vom Gewissen auf den Körper übergeleitet. Was im Geiste im Negativfall gedacht wird, was der Geist denkt im Gewissen, das wird auf den Körper gleichsam übergeleitet. Die Bewegung zum Körper hin mag schwach sein, aber es ist manchmal sogar möglich, mit einem Lügentester eines Kriminologen diese Regungen festzustellen. Das Gewissen eines Verbrechers meldet sich beim Körper und der Kriminologe kann den Körper anfassen und die Übertragungen vom Gewissen auf den Körper empfinden. So ist schon manch einer erhascht worden, ja? Das ist vielleicht nicht der letzte Beweis, aber man kann dann entsprechende Fragen stellen. Moment einmal, so und so, ja? Und dann muss der, dann ist der Verbrecher bzw. der potenzielle Verdächtigte ist dann auf die Probe gesetzt. Das Gewissen hat also zwei Seiten. Eine passive und eine aktive Seite. Passive Seite heißt die vernehmende Seite. Das Gewissen wird informiert. Die Information kommt ins Gewissen. Und die aktive Seite ist die, das Gewissen informiert, kündet. Sagt mir nein oder ja. Wobei die passive Seite der aktiven untergeordnet ist. Das heißt, die stärkere Funktion des Gewissens ist die Meldefunktion. Das Gewissen muss erst erfahren, wahrnehmen, um melden zu können. Und so dient die Information der Meldemöglichkeit, sodass die Hauptaufgabe des Gewissens in der Funktion des Meldens liegt. Untergeordnet, dient, in dem Sinne, dass es der Aktiven dient. Weiter. Das Gewissen ist ein moralisches Bewusstsein. Das Gewissen ist ein moralisches Bewusstsein. Und ist der Bruder des Selbstbewusstseins. Ich formuliere hier Dinge, die vielleicht für Sie zunächst fremd sind, aber ich will versuchen, es deutlich zu machen. Und wenn Sie aufschreiben und da ein Fragezeichen machen, kann ich hinterher verständlich machen. Aber zunächst einmal, das Gewissen ist ein moralisches Bewusstsein und ist gewissermaßen als Bruder des Selbstbewusstseins zu verstehen. Beide, das Gewissen und das Selbstbewusstsein, machen den Menschen gesellschaftsbewusst, machen ihn bewusst, dass er in einer Gesellschaft lebt. Er ist nicht der Einzige auf Erden, es gibt noch andere. Das Selbstbewusstsein macht den Menschen zum Bruder seiner selbst, sodass er Subjekt und Objekt zugleich wird. Das Gewissen öffnet die Tür zu Gott. An dieser Stelle, glaube ich, wird es zu schwierig, glaube ich. Ich glaube, ich sollte das vielleicht lassen. Das sind vielleicht auch nicht ganz nötige Überlegungen. Ja, lassen wir das. Ja. Das Gewissen ist ein Bote Gottes im Menscheninnern. Das Gewissen ist ein Bote Gottes im Menscheninnern. Er hat es angelegt. Gott hat das Gewissen angelegt. Das Gewissen wohnt im Menschen wie ein Teil von ihm selbst und spricht doch als Gegenüber. Das ist das Merkwürdige. Das Gewissen ist ein Teil von mir und ist doch wie ein anderer in mir, der sagt, du sollst das nicht. Deshalb als Bote Gottes in mir. Es bedient sich der Fakultäten des menschlichen Geistes. Das heißt, bedient sich meines Verstandes, meines Gefühls und meines Willens. Dieses Gewissen ist ähnlich wie das Gesetz, das Gott Mose gegeben hat und in Stein veräußert war. Das Gewissen Moses war ein veräußertes Gesetz, das heißt, der Wille Gottes war dort sichtbar geworden. Der Wille Gottes in meinem Gewissen ist in mein Inneres eingeprägt Dieses Gewissen ist aber nicht so leserlich wie das objektive, wie das objektive Gesetz, das Israel hatte. Wenn das Gewissen meldet, muss der Träger entscheiden, ob er so handeln will oder nicht, wie das Gewissen sagt. Das Gewissen garantiert noch nicht die Handlung. Es meldet nur, was getan werden soll. Der Mensch hat also jetzt zu antworten, ja oder nein. Im gefallenen Menschen, seit Adam, steckt das Nein ihm in den Gliedern. Er tendiert zunächst einmal dazu, Nein zu dem Gewissen zu sagen. Und gerade dieses Nein hat eine speichernde Wirkung. Denn das Handeln des Menschen in Bezug auf das Gewissen speichert es wieder.
Das ist so. Wir hatten gesagt, das Gewissen hat eine Tür und hier wird informiert. Es bekommt Informationen, dies ist richtig, das ist richtig. Und diese Information prägt dann diese Meldestation. Das ist das Material, mit welchem dann gemeldet wird. Hier meldet dieses der Träger, der Mensch, und es meldet diesen Menschen, dies ist richtig, dies ist nicht richtig. Jetzt sagt der Mensch ja oder nein. Beides handeln, beides ja sagen oder ja tun oder nein tun oder ja nein sagen, dieses Handeln ist wiederum eine Art Speicherung. Das heißt, formt das Gewissen fürs nächste Mal. Und wenn man jetzt immer wieder Nein sagt, wo das Gewissen Ja sagt oder umgekehrt, dann meldet das Gewissen mit der Zeit entsprechend, sodass morgen wieder einmal etwas Gutes sein kann. Oder Ehebruch etwas Gutes sein kann. Das Gewissen fängt an, so zu handeln oder so zu melden, wie man vorher schon gehandelt hat. Im gefallenen Menschen steckt das Nein ihm in den Gliedern. Solches Nein hat nun eine speichernde Wirkung auf das Gewissen, sodass seine Stimme, das heißt die Stimme des Gewissens, dann geschwächt wird. In der neuen Königsherrschaft Gottes kommt Gott selbst in den Menschen hinein.
Es kommt ein weiteres Element hinein. Gott kommt hinein.
Um zu ihm zu reden und ihm den Weg zu zeigen, was nicht das Gewissen erübrigt, sondern stärkt.
Wenn Gott der Heilige Geist oder Jesus Christus in mein Leben Einzug hält, dann erübrigt das nicht das Gewissen, nimmt nicht die Stelle des Gewissens ein, sondern stärkt dieses Gewissen. Gott kommt ins Gewissen gleichsam und gebraucht das Gewissen. Bleibt immer noch dabei. Gott stärkt das Gewissen.
Ja. Ja.
Aber der Heilige Geist ist nicht immer gewissen.
Stimmt, das stimmt. Die zwei handeln, das heißt, der eine handelt im anderen, aber sie sind immer noch zwei Komponenten. Und jetzt kommt noch ein weiteres hinzu. Das ist ein Phänomen des Christen. Und hier sind wir beim Thema, das wir vorhin in der Pause anschnitten.
Der Mensch, wir haben gesagt, dieses Gewissen ist ähnlich. Das Gewissen ist ähnlich wie das Gesetz Moses. Aber dies ist der Unterschied zum neuen Bund. Vor Pfingsten, bevor der Heilige Geist kommt, ist der Mensch im Raum des Gesetzes. Das Gesetz ist ein Zaun. Und der Israelit lebt in diesem Zaun, im Gesetz Moses. Und er ist in seiner Beziehung zu Gott sachorientiert. Dieses Gesetz ist eine Sache. Du sollst das nicht tun, du sollst nicht das nicht tun. Und wenn er jetzt Gott entsprechend leben will, muss er fragen, was sagt das Gesetz und so weiter. Das Neue ist, wenn der Heilige Geist kommt, dann bleibt eine Gesetzmäßigkeit, aber man ist nicht mehr gesetzorientiert, sprich gesetzlich. Man handelt noch immer gesetzesgemäß, aber jetzt ist man anders orientiert. Denn man ist nicht mehr im Zaun, der Zaun fällt weg. Denn früher lebt der Israelit im Gesetz. Jetzt lebt das Gesetz in ihm, weil der Gesetzgeber in ihm lebt. Und das bringt es mit sich, dass er personorientiert ist. Der Christ, wenn er gesund ist, fragt nicht immer, darf ich oder darf ich nicht, sondern was geschieht mein Herr? Eine ganz andere Beziehung. Er ist Gott orientiert. Das Gewissen ist immer noch eine Art Gesetzlichkeit und wenn Gott es beeinflusst, handelt man gesetzesgemäß. Aber die Orientierung ist anders geworden. Die Ausrichtung, ja? Die Regierung ist nicht mehr das Gesetz, die Regierung ist jetzt der Gesetzgeber persönlich. Ja? Aber er wird nicht gesetzlos regieren. Ja? Es ist Ordnung da, aber die Person spielt eine stärkere Rolle.
Als Gesetzesbeauftragter im Menschen ist das Gewissen ist ein Gesetzesbeauftragter im Menschen, als solches ist das Gewissen ein zweifacher Zeuge. Es informiert über den Inhalt des Willens Gottes oder der Forderung oder Aufgabe und steht dann anschließend als Richter da. Und hier ist das Zweite.
Ich hatte gesagt, dass Gewissen weiß um gutes und böses Handeln und es weiß um Vergeltung. Das Gewissen meldet nicht nur, sondern es weiß um Vergeltung, das heißt, es weiß um einen Richter. Und hier ist der Bezug zum, hier ist der Hinweis auf einen Gott. Wenn der Mensch ehrlich ist, muss er zugeben, die Tatsache, dass ich von einem Richter weiß. Wer ist dieser Richter? Das ist ein Hinweis darauf, dass dieses eine Person ist. Und Gott ist mit.
Das ist doch auch das, wo herzlich gemeint hat, weil ich den Bitten, was so zusammenfasst, dieses Bitten, das über das Tempel bleibt, über das Gottes Nation. Und dann, wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig, der das Meer. Das ist so eine Zusammenfassung.
Wie spielt das Gewissen da eine Rolle?
Das Wissen und den Richter, ja, den Richter Gottes, und dann aber auch das Wissen, dass Gott in uns wohnt.
Aha.
Also, das in die Beziehung wird klar. Das ist so klar auswendig, wie
ich meine. Ich glaube, es wird etwas schwer sein, dass in Beziehung zu bringen. Es geht wohl so darum, etwas ein anderes Bild. Wahrscheinlich. Ja.
Um stark zu bleiben, muss das Gewissen als ein Gedächtnis eines Wissens genährt werden. Um stark zu bleiben, muss das Gewissen, weil es eine gespeicherte Information ist, muss es genährt werden. Und zwar mit der richtigen Nahrung, mit der richtigen Information. Zum anderen muss es befolgt werden, und zwar sofort.
Wenn das Gewissen gesund sein soll, muss es die richtige Information haben. Und wenn das Gewissen dann meldet, muss ich gehorchen. Diese zwei müssen da sein, sonst wird das Gewissen falsch geprägt. Ich muss die richtige Information haben.
Die richtige Handlung, eine entsprechende Handlung ausüben. Weil es von beiden Seiten her seit dem Fall geschwächt war, sorgte Gott für permanente und korrespondierende Information, das heißt für die Niederschrift seines Willens im Gesetz, woran sich das Gewissen des Lesers genau orientieren konnte.
Nach dem Sündenfall, also das Gewissen ist von der Schöpfung her gespeichert, eine gewisse Veranlagung Wissen ist da, denn es ist ein Mitwissen. Das ist von vornherein vorausgesetzt. Das Gewissen kommt gespeichert auf die Welt. Nur seit dem Sündenfall ist dieses Gewissen geschwächt. Und um das Gewissen zu stärken, hat Gott Israel diese Information, die hier eigentlich ist, noch einmal hier hingelegt. Die zehn Gebote und das ganze Gesetz. Und jetzt begegnet der Israelit diesem Gebot und dieses entspricht dem und dann stärkt dieses das Gewissen. Das war eine Hilfe Gottes, das Gesetz. Nur, das genügt noch nicht, um jetzt gehorsam zu sein. Das heißt, Gott zeigt mittels des Gesetzes, dass der Mensch immer noch nicht imstande ist, seinen Willen zu tun. Und dann kommt der Lösung Christus und Gott selbst einzug ins Leben. Dann ist man imstande, Gott selbst zu tun.
Wie Sie sich denn sagen, dass letztlich das Gewissen zu Gott hingeschaffen ist und dass ich den Satz mit ihm abfallen darf, ein Gewissen ohne Gott beim Menschen ja nicht den Todes zu wissen ist. Und Gott dann nicht noch auf die Zeit kennen will, oder einzug.
Ja. Es ist
bis zu einem gewissen Grade gestorben und was noch übrig bleibt, ist am Sterben, je länger man lebt und so weiter. Um stark zu bleiben, muss das Gewissen also genährt werden und befolgt werden. Und das hat Gott getan im Gesetz. Er hat ein Gesetz gegeben, das das Gewissen nähren durfte. Gleichzeitig war das Gesetz eine offenbarende Orientierung über die Person. Das Gesetz hat nicht nur dem Gewissen Informationen geliefert, sondern hat den Richter beleuchtet, hat über Gott etwas ausgesagt, dessen Wille im Geist, im Gewissen vorhanden ist. Wurde diese Gottesperson außer Acht gelassen, so schwand das richtige Verständnis für das Gesetz.
In dem Maße, wie der Mensch den Geber des Gesetzes missachtet und wie weniger den Geber des Gesetzes außer Acht lässt, in dem Maße schwindet sein Verständnis vom Gesetz. In dem Maße, wie man Gotteskenntnis nicht hat und nicht auf Gott eingestellt ist, in dem Maße verliert das Gewissen eine Auffassung von dem, was der Wille Gottes ist. Diese Information wird nicht mehr, wird vernebelt. Die Klarheit im Verständnis dessen, was gut und böse ist, ist abhängig von der Beziehung zur Person, die diese Information gegeben hat.
Bitte? Ja, nur dann, ich habe das Gewissen ohne Gott nicht so, sondern es würde eine andere Information.
Und was hier gemeint war, glaube ich, war, es ist nicht mehr sensibel, es ist... es funktioniert immer noch, es ist nicht aus der Wirksamkeit. Deshalb meinte ich relativ, ja. Was immer noch da ist, ist immer noch am Sterben, beziehungsweise ist falsch orientiert. Es verschwindet nicht,
Nein, nein, nicht so. Es ist da. Nur ist es nicht das, was es war. Etwas ist schon gestorben. Der Tod ist im Haus. Ja?
Ja, Krankheit ist tot, während man lebt. Ja. Ja, das hilft. Doch, das hilft. Ja. Ich überlege gerade, was ich beibehalten will. Lehnt sich der Mensch gegen die Stimme des Gesetzes auf? Entweder die Stimme von außen, Gottes Stimme im Gesetz, oder die Stimme des Gewissens selbst. Lehnt der Mensch sich gegen diese Stimme auf, dann schwindet das Licht über das, was Gott will. Das Licht des Gewissens wird verdunkelt. In solchem Fall besteht dann die Gefahr, dass der Mensch auf eigene oder andere Veranlassung andere Information als die göttliche bekommt, was wiederum das Gewissen prägen kann, wie wir eben festgehalten haben. Ja? Orientiert man sich nicht mehr an Gott, dann schafft der Mensch, das ist die eine Möglichkeit, der Mensch kann sich eigene Vorstellungen machen über das, was richtig ist, was ihm besser passt, ja? Hat seine eigene Philosophie. Oder er richtet sich nach anderen Menschen aus und die sagen, ah, das ist nicht so, das ist so und so weiter. Und dann wird er abhängig von, wird gespeichert von anderer Information. Und dieses Gewissen wird dann geprägt von dort her und meldet dann auch entsprechend mit der Zeit. Ja? Und dann gibt es Falschmeldungen. Das ist das Heidentum, was wiederum das Gewissen prägen kann und in diesem Fall zu einem falschen und unzuverlässigen Zeugen macht. Und ein Beispiel von einem falsch informierten Zeugen des zeugenden Gewissens, es zeugt, aber es ist falsch, zeugt falsch, ja? Es funktioniert, aber in die falsche Richtung. So ein Gewissen haben wir bei Paulus, bevor er bekehrt ist. Er sagt, ich habe nach gutem Gewissen gelebt, ja? Sein Gewissen war rein. Nur hat es falsch gemeldet. Bitte?
Im Tiefenfluss, wo ein Mensch hier auch ein Gewissen hat, aber der doch noch keine Bindung an Gott, der folgt aber doch nicht falsch.
Warum nicht?
Sondern der Mensch, der Gott noch nicht kennt, der wird ja, also vielleicht nicht vermissen.
Er handelt nur richtig in dem Maße, wie Reste von genauer Information in ihm sind. Und er dann entsprechend handelt.
Ja.
Aber weil bei den reinen Heiden, die noch nie das Evangelium gehört haben, besteht genauso die Möglichkeit, falsche Informationen von der Gesellschaft her zu bekommen, von der Erziehung, von der Erziehung. Denn die Eltern haben ja schon vorher falsch gehandelt. Und ihr Gewissen war von ihr durch ihr Handeln falsch gespeichert. Denn das Handeln speichert wieder. Und dann ist das neue Gewissen, das in welchen, mit welchem die Kinder ziehen. Ja. Und dies und das tun. Und dann ist das Gewissen des Kindes von außen her, von den Eltern, schon falsch gespeichert. Und die Frage ist, welches Rest von genauer Information haben wir noch und in welchem Maße wird hier gehandelt? Paulus sagt nicht in Römer 2, dass die Heiden das Richtige tun. Er sagt nur, dass dort ein Wissen um Gut und Böse ist. Ja. Und dieses Modell der Funktion ist genau so da. Das zeigt ihre Handlungsweise. Die entschuldigen sich, ja, warum entschuldigen, wenn ich nicht weiß, dass ich falsch kann oder dass ich richtig kann. Diese aktive Handlungsweise. Hier und da ist mehr Licht von einem, mehr Licht als von anderen. Ja.
Ich denke nur, wenn
ich denke nur,
benutzt er dann das alte Gericht, das den Inneren spricht und uns immer wieder fertig macht und uns an Dinge erinnert, die eigentlich schon vergeben und vergessen sind. Ich frage mich nur, wie Paulus, als er erkannt hatte, was für ein Massenmörder er ist, überhaupt an den Feind denkt, überhaupt am Lebensding war, weiterzukommen. Das muss ja, ja, ein unheimliches Buch gewesen sein. Und da kann doch so das alte Gewissen klopft doch auch immer wieder an.
Einer meiner Professoren war der Meinung, dass das der Fadenfleisch war. Er meinte, das wollte bei Paulus, der Feind hätte das benutzt, diese Erinnerung, dass man vergisst, dass er so schnell das Gewissen mag gerannt sein, aber das, die Erinnerung ist immer da. Und er meinte, der Vater, so wie ich ihn verstanden habe, wenn ich es noch in Erinnerung habe, das hätte Paulus immer wieder geplagt, der Vater hätte hier eingehakt. Das stimmt, das immer wieder geschieht. Nun müssen wir dann wirklich, und wir können beten, dass der Herr uns das wegnimmt, ja. Aber manchmal bleibt das da. Und ist immer ein ständiger Mahnung. Wir sind nicht von zu Hause aus nette Leute. Nur Jesus hat uns gegeben. Es hat uns
demütig.
Aber Sie sprachen vom Alten, ich weiß nicht genau, was Sie.
Ja, Paulus hat ja mit seinem Gewissen vor seiner Bekehrung richtig funktioniert. Er ist in der Lage einer falschen Information.
Ja. Ich höre aber in dieser
Stelle. Das meine ich als eigenes Gewissen, was ja zur Kassen programmiert werden muss.
Ja. Eine ganze Menge wird sofort umprogrammiert.
Ja, manches hängt mein Leben
nach. Manches hängt nach und muss dann allmählich gesund werden. Ja. Wie schnell das bekommen war, wissen wir nicht. Wahrscheinlich eine ganze Menge sofort. Denn er hat ja eine Menge Informationen aus dem Gesetz gespeichert gehabt. Und diese konnte dann zur Geltung kommen. Und insofern, es handelt sich um eine falsche Orientierung. Sobald die Orientierung richtig war, konnte diese Information vom Geber des Gesetzes überwuchern und ihn heilen. In seinen Empfindungen wird es vielleicht noch nachgehängt haben.
Ja, da wird zu viel rausgewiesen. Das steht an der Schule.
Also meiner Auffassung nach, wie Gott, was ich dann sogar brauche, kann ich sagen, ist, dass die Heiden angehen, die eigentlich
sind. Vielleicht darf ich zu Römer 2 grundsätzliche Aussagen machen, gerade zu diesem ganzen Text, ersten Teil von Römer 2, das ist etwa Vers
16, ja.
Er spricht ja vom Heiden, dann geht er über zum Juden. Beziehungsweise nicht nur vom Heiden, sondern von Menschen schlechthin, aber er wählt dann die Heiden in diesem Raum etwa 14, 15. Aber folgendes: Paulus hält einmal grundsätzlich fest, um den Leser mitzunehmen und ihnen etwas klar zu machen. Er geht Schritt für Schritt. Er sagt zunächst einmal, und er hat immer wieder die Juden in Rom vor Augen. Er muss immer mit ihnen rechnen. Und er sagt zu diesen Juden gleichsam: Schau einmal, du hast recht. Das Gesetz ist der Maßstab, nach dem Gott richten wird. Es geht um das Gericht Gottes im ersten Teil von Kapitel 2. Du hast recht, Gott wird nach dem Gesetz richten. Und wenn jemand das Gesetz hält, wird Gott ihn freisprechen. Und wenn er nicht das Gesetz halten, wird er verurteilt werden. Das ist alles richtig, du hast recht. Und nun zeigt er, dass auch die Heiden gerichtet werden werden. Sie haben auch Gesetze in gewissem Maße und sie rechtfertigen sich und so weiter. Und allgemein stimmt das. Gott wird richten, nachdem man das Gesetz gehalten hat. Nur, jetzt spricht er gleich den Juden an und in Kapitel 3 noch einmal alle Menschen. Hast du das Gesetz gehalten? Du lehrst an, du sollst, hast du es wirklich gehalten? Und Kapitel 3, niemand. Alle Menschen, die ganze Menschen schuldig vor Gott. Und dann zeigt er, wie ein Mensch dazu kommen kann, gesetzmäßig zu leben. bis Römer 8, Vers 3, er sagt, was das Gesetz nicht vermochte, nämlich uns dazu zu bringen, gesetzmäßig zu handeln, das hat Gott. In zwei Schlüssen. Er hat selbst die Schuld für das Vergehen des Gesetzes auf sich genommen in seinem Sohn. Und zweitens, er hat seinen Geist gesandt, der jetzt uns imstande macht, imstande setzt, das zu tun, was das Gesetz fordert, das wir tun. Und dies sind die Leute, die das Gesetz halten. Aber aus Geschenken. Ja. Er hat das Prinzip wahrgehabt. Ja. Nur hat er den Juri gefangen. Ja. Und deshalb können wir nicht sagen, auch vom Heiden, dass er gerechtfertigt wird, in dem Maße, wie er Gesetz hält, sondern niemand hält das Gesetz. Nur das Prinzip bleibt bestehen. Ja. Das Prinzip bleibt bestehen.
Durch keine Heide gerecht werden, sondern Nachteil gegenüber denen, die Botschaft vom Kreuz hören.
Genau. Deshalb sollen sie es hören. Ja. Ja. Ohne Prediger.
Ja, aber der, ich sag mal, der Heide, der in irgendeinem Bus lebt, der kann ja nichts dafür. Weiß nicht, aber der kann ja nichts dafür, dass das Evangelium noch nicht bis eben durchgekommen ist. Also der steht da ohnmächtig dem Herrn deswegen vor.
Und was dann?
Ja, denken wir weiter.
Was ist das Problem?
Weil ich zum Beispiel gerettet sein darf, weil ich die große Chance habe, von Jesus gehört zu haben und einer in diesem Busch niemals die Möglichkeit hatte, von Jesus zu hören.
Nein, Moment, aber. Und was ist das Problem in dieser Divergenz?
Weil ich ungerecht bin, dass ich gerettet bin und der auch.
Genau. Das empfinden wir ja, als ungerecht. Nur, ja. Gott schuldet diesen Mann die Information. Das ist A. B, er hat mir Gnade gezeigt, die Information gegeben. Ich kann nicht dafür. Aber er hat kein Recht dafür. Und die Tatsache, dass er mir eine Gelegenheit gibt, ist keine, verpflichtet Gott nie einem anderen Ort. Aber das ist ja nicht sein Problem. Er ist bereit zu gehen. Ich muss es anfangen. Wir wissen, wir sollen gehen. Nur es bleibt so, dass wir scheinbar von unseren Augen her, von unserem Augen her scheint es, als ob Unterschiede gemacht werden in der Möglichkeit, für Gott zu entscheiden. Wir müssen zweierlei Gerechtigkeit bei Gott festhalten. Erstens, Gott schuldet niemandem Gnade. Er ist gerecht, wenn er Menschen verurteilt. Er bleibt gerecht. Zweitens, ich glaube, dass Gott der gerecht ist in dem Maß von Informationen, die er Gott Menschen gibt. Und Heiden haben Gelegenheiten, Gott zu suchen. Das zeigt sich immer wieder. Und wenn die Gott suchen, findet Gott immer wieder Wege, die diese Information zu kommen. Das hilft uns, glaube ich, auch, wenn wir wissen, wir können das nicht überblicken. Wir haben nicht diese Wege. Aber wir dürfen wissen, Gott ist gerecht, auch in dieser Beziehung, dass er Menschen genügend Gelegenheiten gibt, entsprechend zu entscheiden. Aber es bleibt ein Problem, weil wir es nicht wissen. Deshalb ist es wirklich schwierig. Deshalb müssen wir vertrauen auf die Schrift. Einfach festhalten daran, dass Gott gerecht bleibt, auch wenn ich es nicht verstehen kann. Aber dies ist eines der schwierigsten Probleme. Und ich spreche furchtbar ungern. Weil es einem so nahe kommt. Man könnte heulen, ja? Aber man sollte wahrscheinlich. Gut, wir müssen wiederkommen.